Ich möchte noch für die Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und ich danke dir, dass du Clement dieses Thema aufs Herz gelegt hast. Ich danke dir dafür, dass du ihn ausrüstest. Und ich bitte dich um deinen Segen, dass dein Geist durch ihn sprechen darf und unsere Herzen berührt mit dem, was du für uns hast. Amen.
Danke. Guten Morgen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Die Antworten aus dem Quiz werden uns jetzt in der Predigt und in nächster Zeit weiter beschäftigen. Denn in den nächsten Wochen habe ich eine kurze Predigtserie bei euch und darauf freue ich mich. Heute beim Gemeindewochenende am 8. Juni dreimal werden wir uns damit beschäftigen, ihr habt es vielleicht schon erraten, wie wichtig der Kontext ist, wenn wir die Bibel lesen. Heute Morgen geht es also um drei Punkte. Als erstes schauen wir uns kurz an, was die Krishona, also die Viva Kirche, zum Thema Kontext beim Bibellesen sagt. Anschließend gehen wir in den Hebräerbrief und zum Schluss gibt es ein konkretes Beispiel aus dem Evangelium. So, wir als Krishona Schlattein sind Teil der Viva Kirche. Daher ist es für uns interessant, uns zu fragen, wie eigentlich unsere Kirche offiziell zur Bibel steht. Das finden wir am einfachsten auf der Website der Krishona heraus. Ich habe zwei Punkte für euch herausgesucht, die interessanterweise genau das aussagen, worum es in der Predigt geben wird. Als erstes, wir beachten den Kontext. Die biblischen Texte würden in konkreten Situationen formuliert und müssen dementsprechend zeitbezogen verstanden werden. Anders gesagt, wir können nicht alles, was in der Bibel steht, uninterfragt in unsere eigene Zeit übertragen. Das war, was zur Zeit der Verfassung eines biblischen Buches galt, in der Gesellschaft ganz klar war, gilt vielleicht für uns heute nicht mehr oder hat sich verändert. Zur Illustration ein etwas lustiges Beispiel aus 5. Mose 23. So steht in der Bibel. Und du sollst eine Schaufel bei dir haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben, und wenn du gesessen hast, sollst du zuschauen, was von dir gegangen ist. Es ist absolut klar, dass man diesen Vers nicht einfach so für uns heute übernehmen kann. Man muss versuchen, die Situation zu verstehen, in der dieser Vers geschrieben wurde, und sich bewusst sein, dass es damals natürlich noch keine Toiletten mit Wasserspülung gab. Schauen wir uns einen kurzen Abschnitt. In demselben Dokument der Viva Kirche steht: Bibeltexte sollen von ihren Textgattungen, sprachlichen Formen und ursprünglichen Aussageabsichten eher verstanden werden. So können wir das Hohelied der Liebe nicht auf dieselbe Art und Weise lesen wie ein Evangelium oder ein Brief von Paulus. Der Vers auf 2. Samuel, in dem es heißt, Gott ist mein Fels, kann nicht wortwörtlich verstanden werden. Gott ist kein Felsblock, sondern es geht um den bildlichen Sinn des starken Felsen. Diese beiden Punkte sind die Grundlage für uns Christen in der Krishona beim Bibellesen und Studieren. Diese Arbeit müssen wir tun, um einen Bibeltext richtig zu verstehen und anzuwenden. Für andere Kirchen und für die meisten Sekten ist der Kontext ganz egal. aber für uns nicht, und wir werden sehen, warum. Schauen wir uns einen kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief an, Kapitel 5, Vers 11 bis 14. Zunächst der Kontext. Der Autor hat gerade aufgezeigt, warum Jesus der oberste und letzte Hoherpriester ist, der seine Vorgänger übertrifft. Daran schließen sich unsere Verse an. Darüber hatten wir noch viel zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr Langslehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Milch. So, ich habe hier ein Glas Milch. Ist ein Nahrungsmittel, das aus bereits verdauter Nahrung entsteht und natürlich für Babys gedacht ist. Für Babys ist es die bestverträgliche Nahrung. Hier steht die Milch für das, was einfach zu verstehen ist, was bereits von jemand anderem bearbeitet und verständlich aufbereitet wurde. Vielleicht gehe ich in der Analogie ein bisschen weit, aber ich sehe es so. Ein Mensch, der zum Glauben kommt, ist wie ein Neugeborener im Glauben. Er braucht Milch. Er braucht die Grundlagen des Glaubens. Lernt die Bedeutung des Gebets kennen, lernt Bibel zu lesen und so weiter. Und dann wachsen wir. Unser Glaube braucht mehr Nahrung. Und von Milch steigen wir auf allfeste Nahrung um, zum Beispiel Brei. Das ist ein Beispiel. Man könnte ihn mit dem Lesen erster Bibelkommentare, Besuch von Freizeiten oder Seminaren etc. vergleichen. Erst dann können wir immer festere Speise vertragen. Diese braucht Zeit und Erfahrung, um gekaut und vertragen zu werden. Und für mich ist das eigene Bibelstudium. Wenn wir Speise essen, dann bedeutet das, laut unserem Text, dass wir das Gute vom Bösen unterscheiden können, dass wir die Pläne Gottes und seine Willen für unser Leben erkennen können. Je mehr wir im Glauben wachsen, desto tiefer studieren wir das Wort Gottes und desto mehr schärft sich unser Verständnis des Guten und Bösen. Vielleicht findet ihr das, was ich sage, ein bisschen extrem. Vielleicht ist das Bibelstudium für euch nicht wichtig oder der Kontext nicht die einzige Möglichkeit, um die Bedeutung eines Verses zu verstehen. Vielleicht denkt ihr auch, ein Vers kann mehrere Bedeutungen haben, je nachdem, was ich gerade brauche. Vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn ich die Bibel so verstehe, wie ich sie verstehen will. Vielleicht. Aber für Jesus war es nicht egal. Die Evangelien erzählen uns ein wichtiges Ereignis in Jesu Leben. Direkt nach seiner Taufe wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um 40 Tage zu fasten. Am Ende dieser 40 Tage begegnet ihm der Teufel, der Jesus versuchen will. Sein Ziel ist es, Jesus dazu zu bringen, nicht Gottes Willen zu tun. Sehen wir uns den Schlagabtausch zwischen dem Teufel und Jesus genauer an, ganz besonders die Bibelverse, die beiden zitieren werden. So, beginnen wir mit den ersten vier Versen. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So spricht, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus zitiert also das Alte Testament. Sein Zitat stammt aus 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Der Vers steht in folgendem Kontext. Das Volk, Israel, wird in der Wüste versucht und soll begreifen, wie sehr es von dem abhängig sein soll, was Gott sagt. Jesus antwortet ihr dem Versucher, dass es nicht nötig ist, die Steine in Brot zu verwandeln, denn so wie das Volk Israel es in der Wüste gelernt hat, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus muss Gott vertrauen. Die Bedeutung des Verses, so wie in 5. Mose steht, also in seinem Kontext, wird übernommen. Anders gesagt, Jesus gibt diesem Vers keine andere Bedeutung als die zur Zeit seiner Verfassung. Weiter geht es mit den Versen 5 bis 7. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, wird seinen Engel für dich Befehl geben und sie werden dich auf dem Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In diesen Versen haben wir zwei Zitate. Das erste stammt aus Psalm 91, Vers 11 und 12. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den Vers gelesen habe, erstes Mal, habe ich nicht gesehen, dass das Zitat des Teufels nicht vollständig ist. Es fehlt ein kleiner Teil und dieser kleine Teil ist wichtig. Demzufolge, was der Teufel sagt, ist das ein super Vers. Völlig egal, was Jesus tut, Engel werden ihn vor allem beschützen. Und muss recht haben, schließlich, es steht geschrieben. Auf den ersten Blick sehen wir nicht, warum diese Interpretation des Verses gefährlich ist. Wenn wir aber den Gedanken weiterdenken, den der Teufel vorbringt, dann kommen wir zu einer seltsamen Schlussfolgerung. Schwierige Wort, Schlussfolgerung. Dieser Vers wäre das Versprechen für ultimativen Schutz. Was auch immer Jesus täte, würde von den Engeln beschützt werden. Auch wenn auf die Idee gekommen wäre, Basejump ohne Fallschirm zu machen. Folgen wir diesem Gedankengang noch ein bisschen weiter. Wenn Jesus vor allem beschützt wäre, wäre nicht am Kreuz gestorben. Das denken übrigens die Muslime. Sie erkennen Jesus als Propheten an, den Gott zu sich in den Himmel gehoben hatte, um ihn vor diesem Leiden zu bewahren. Und bereits vor den Muslimen gab es christliche Strömungen, von denen es einige sogar heute noch gibt, die diese These vertreten, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Zum Beispiel die Dozetianer und der Nestorianismus. Philosophie. Hier sehen wir deutlich eine der Gefahren, die bestehen, wenn wir die Bedeutung eines Verses nicht ernst nehmen, sondern ihn zu ändern, wie es er uns gefällt. Das kann manchmal harmlos erscheinen, ohne Konsequenzen. Doch seit 2000 Jahren wiederholt sich die Geschichte und es entstehen falsche Lehren. Es ist besser, vorsichtig zu sein und sich die Zeit zu nehmen, den Kontext anzuschauen. Jesus selbst kannte diesen Vers und wusste, dass der Teufel ihn nicht richtig gebrauchte. Dieser Vers aus dem Psalmen ist keine Einleitung, eine gefährliche Situation herbeizuführen, um Gott zu prüfen. Er ist auch keine Versicherung gegen alle körperlichen Verletzungen. Wenn man den fehlenden Teil des Zitates wieder einfügt, heißt das Vers, denn er hat seine Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das ist ein Versprechen, dass der Gläubige beschützt werden wird, und zwar auf allen Wegen, die er für Gottes Ehe gehen wird. Normal, das ist ein Versprechen, dass der Gläubige beschützt werden wird, und zwar auf allen Wegen, die er für Gottes Ehre gehen wird. Und Jesus antwortete dem Versucher mit einem Vers, der ihn widerlegt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Denn wer Gott versucht, tut nicht seinen Willen. Dieses Zitat aus 5. Mose 6, Vers 16, erinnert uns an eine Geschichte, in der die Israeliten Gott auf die Probe stellen wollten. Und dort wird ihnen eindeutig geboten, das nicht mehr zu tun. Jesus schließt, indem er wiederum einen Vers in seiner eigentlichen Bedeutung stimmig mit seinem Kontext gebraucht. Kommen wir zum letzten Abschnitt, Vers 8 bis 11. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einem sehr hohen Berg und sagte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn, so weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Der Teufel bittet Jesus nun, alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit an. Doch das Ziel Jesu ist nicht, für sich selbst Herrlichkeit zu gewinnen, indem er sich den Machten dieser Welt unterwirft. Das wäre nicht Gottes Willen tun, aber Jesus will Gottes Willen tun und er weiß, dass er dafür nicht den Teufel anbeten darf. Und das weiß er, weil er kennt, der verkündet, dass Jahwe allein würdig ist, angebetet zu werden. Wer hat diesen Kampf gewonnen? Jesus oder der Teufel? Ja, genau. Uff. Der Teufel verlässt Jesus und Engel kommen, um den Sohn Gottes zu dienen, der Versuchung auf unglaubliche Weise widerstanden hat und Gottes Willen getan hat. Und wir? Was können wir nun aus dieser kleinen Studie herausziehen? Erstens, Jesus erkennt sofort, wenn das Wort Gottes falsch gebraucht wird. Er kann das Gute von Bösen unterscheiden und Gottes Willen erkennen. Zweitens, Jesus zitiert die Bibelverse immer indem er die eigentliche Bedeutung des Verses in seinem Kontext übernimmt. Im Gegensatz dazu zitiert der Teufel, ohne sich um den Kontext zu kümmern. Das, was ihn interessiert, ist der Sinn, den er einem Vers geben kann. Einen Bibelvers aus seinem Kontext zu nehmen, ohne diesen zu beachten, bedeutet missachten, was Gott uns sagen will und grundlegende Wahrheiten eines Ausschnitts nicht erfassen. Es bedeutet auch, eigene Ideen in einen Text hineinzugeben, ohne mich von dem einzwängen zu lassen, was der biblische Autor wirklich sagen wollte. Schließlich hat die Bibel, das Wort Gottes, wenn sie richtig gebraucht wird, Autorität. Und das sage nicht ich, Clement, sondern das Studium dieses kurzen Abschnitts aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus hatte Autorität. Jesus hat immer ein Vers in seinem Kontext benutzt. Natürlich wäre es viel leichter, die Bibel einfach nur zu lesen, zu überfliegen und mir hier und da und das herausziehen, was mir gut tut. Aber das ist nicht das Beispiel, das wir in Matthäus finden, das Jesus selbst uns gibt. Also müssen wir üben. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Was lehrt uns dieser Abschnitt heute im Jahr 2025? Kennt ihr die Armbänder What Would Jesus Do? Ich denke ja. Wir haben schon letzte Woche über diese Armbänder gesprochen. Meine Frage ist, ist Jesus unser Vorbild, wenn wir die Bibel lesen? Versuchen wir, den Kontext der Bibelverse zu beachten, die wir zitieren. Außerdem, wenn heute Mittag jemand vor uns steht mit der Bibel in der Hand, so, könnte ich erkennen, so wie Jesus beim Teufel, ob dieser Mensch die Bibel richtig gebraucht oder ob er sie missbraucht, um mir zu sagen, was ich vielleicht gerne hören will? Könnte ich auch erkennen, wenn ein Prediger einem Vers einen komplett anderen Sinn gibt als die Bibel selbst? Diejenigen, die mich erkennen, wissen, dass diese Frage nicht unschuldig ist. Ich habe bereits Predigten gehört, auch hier und nicht nur einmal, wo die Bedeutung, die einem Vers gegeben wurde, hätte diskutiert werden können, auf Deutsch natürlich. Schlussgedanke. Ich frage mich jeden Tag und ich frage mich heute, was der Autor des Hebräerbriefes sagen würde, wenn er uns heute Morgen sehen würde. Super, ihr Männer und Frauen, ihr seid gefestigt im Wort Gottes, eure Wissen und eure Respekt vor der Bibel führen dazu, dass ihr das Gute vom Bösen unterscheiden könnt. Oder würde er vielmehr sagen, ihr, die ihr Längslehrer sein solltet mit euren Smartphones, Internet, Studienbibeln und Kommentaren, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Lasst uns darüber einen kurzen Moment nachdenken.